Ja, es gibt eine Fernsehserie, auf die ich gestoßen bin. Da geht es um Folgendes, und zwar verkleidet sich der Chef oder die Chefin oder der Manager, die Managerin eines Unternehmens, indem man sich ein bisschen die Haare verändert, eine Brille aufsetzt und ein bisschen andere Kleidung trägt und geht dann in das Unternehmen rein, an die verschiedensten Stellen, wo die Produktion läuft. Also zum Beispiel, hast du mal gesehen, ne? Undercover Boss heißt diese Serie, ja? Und das ist also zum Beispiel, ne, bei Postauslieferungspaketen oder so, dann arbeitet der Chef eine Woche lang als Postpaketauslieferer. Oder in einem größeren Restaurantbetrieb arbeitet dann die Chefin meinetwegen eine Woche lang in der Küche und macht diese Tätigkeiten der Mitarbeiter. Und was dann immer so die Sache ist, ist, dass die Manager, die das tun, sich davon versprechen, am Herzen und am Puls wirklich ihrer Mitarbeiter zu sein. Und das geschieht auch, weil sie kriegen natürlich die ganzen Sorgen und die ganzen Ideen auch und die Vorschläge und das, was ihnen vorschwebt für die Firma, kriegen sie natürlich aus nächster Nähe mit und ungefiltert. Und manchmal kriegen sie dann auch die Beschwerden und die Frustration mit über den Chef. Zum Chef gesagt. Also das ist eine ganz abstruse Situation, aber genau das passiert wirklich dann, dass Mitarbeiter also ihren ganzen Frust rauslassen über den Chef, dem Chef gegenüber. Und das ist natürlich sehr hilfreich für den Chef. Ich weiß nicht, ob es für Mitarbeiter hilfreich ist, das wird man dann sehen, aber für den Chef ist es hilfreich, weil er natürlich viel versteht und viel sieht von innen her. Und eine ganz ähnliche Situation haben wir in einer Geschichte, die ich euch gerne mal vorführen möchte. In einer zweifachen Weise. Einmal möchte ich sie gerne lesen und dann möchte ich sie als ein Hörspiel, das die Teenies der Gemeinde gemacht haben, in einer etwas freieren Interpretation möchte ich sie euch gerne vorführen. Zunächst mal lese ich die Geschichte vor. Denkt an Undercover Boss. Es ist eine ganz ähnliche Situation. Hier sind nämlich zwei Wanderer, die gehen spazieren und die sind sehr frustriert und die reden über ihre Frustration mit der Person, weswegen sie frustriert sind. Ganz abgefahrene Situation. Und das ist die sogenannte Emmaus-Geschichte. Ich lese sie mal vor. Am gleichen Tag waren zwei Jünger von Jesus unterwegs nach Emmaus, einem Dorf, das etwa 11 Kilometer von Jerusalem entfernt lag. Auf dem Weg sprachen sie über alles, was geschehen war. Plötzlich kam Jesus selbst, schloss sich ihnen an und ging mit ihnen. Aber sie wussten nicht, wer er war, weil Gott verhinderte, dass sie ihn erkannten. Worüber redet ihr? Fragte Jesus. Was beschäftigt euch denn so? Da blieben sie voller Traurigkeit stehen. Einer von ihnen, Kleopas, sagte, du bist wohl der einzige Mensch in Jerusalem, der nicht gehört hat, was sich dort in den letzten Tagen ereignet hat. Was waren das für Ereignisse? Fragte Jesus. Das, was mit Jesus von Nazareth geschehen ist, sagten sie. Er war ein Prophet, der vor Gott und dem ganzen Volk erstaunliche Wunder tat und mit großer Vollmacht lehrte. Doch unsere obersten Priester und die anderen Ältesten haben ihn verhaftet, den Römern ausgeliefert und zum Tod verurteilen lassen und er wurde gekreuzigt. Wir hatten gehofft, er sei der Christus, der Israel retten und erlösen wird. Das alles geschah vor 3 Tagen. Aber heute Morgen waren einige Frauen aus unserer Gemeinschaft schon früh an seinem Grab, Entschuldigung, und kamen mit einem erstaunlichen Bericht zurück. Sie sagten, sein Leichnam sei nicht mehr da, und sie hätten Engel gesehen, die ihnen sagten, dass Jesus lebt. Einige von uns liefen hin, um nachzuschauen, und tatsächlich war der Leichnam von Jesus verschwunden, wie die Frauen gesagt hatten. Darauf sagte Jesus zu ihnen, was seid ihr doch für unverständige Leute? Es fällt euch so schwer zu glauben, was die Propheten in der Schrift gesagt haben. Haben sie nicht angekündigt, dass der Christus all diese Dinge erleiden muss, bevor er verherrlicht wird? Vielen Dank. Und er begann bei Mose und den Propheten und erklärte ihnen alles, was in der Schrift über ihn geschrieben stand. Mittlerweile näherten sie sich ihrem Ziel, dem Dorf Emmaus. Es schien so, als ob Jesus weitergehen wollte. Doch sie baten ihn inständig, über Nacht bei ihnen zu bleiben, da es schon dunkel wurde. Da trat er mit ihnen ins Haus. Als sie sich hinsetzten, um zu essen, nahm er das Brot, segnete es, brach es und gab es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick verschwand er. Sie sagten zueinander, war es uns nicht seltsam warm ums Herz, als er unterwegs mit uns sprach und uns die Schrift auslegte? Und sofort brachen sie auf und gingen nach Jerusalem zurück, wo die 11 Jünger und die, die bei ihnen waren, sich versammelt hatten. Als sie ankamen, wurden sie mit der Nachricht empfangen, der Herr ist tatsächlich auferstanden, er ist Petrus erschienen. Da erzählten auch die beiden Jünger aus Emmaus ihre Geschichte, wie Jesus unterwegs mit ihnen gesprochen hatte und wie sie ihn erkannt hatten, als er das Brot brach. Und während sie noch sprachen, stand Jesus plötzlich selbst mitten unter ihnen und sagte, Friede sei mit euch. Doch sie hatten alle schreckliche Angst, weil sie dachten, sie sähen einen Geist. Warum fürchtet ihr euch so? Fragte er. Warum zweifelt ihr, wer ich bin? Seht euch meine Hände an, seht euch meine Füße an, ihr könnt doch sehen, dass ich es wirklich bin. Berührt mich und vergewissert euch, dass ich kein Geist bin, denn ein Geist hat keinen Körper und ich habe einen, wie ihr seht. Bei diesen Worten hielt er ihnen seine Hände hin und zeigte ihnen seine Füße. Noch immer standen sie voller Zweifel und Freude da. Er fragte sie, habt ihr etwas zu essen da? Sie reichten ihm ein Stück gebratenen Fisch. Und er aß ihn vor ihren Augen. Soweit erstmal an dieser Stelle. Das ist also die Emmaus-Geschichte, von der dieser ganze Glaubenskurs lebt und auch dieser Gottesdienst lebt. Und diese Geschichte, das ist eine, die damit zu tun hat, dass zwei Leute über Jesus reden, zu Jesus. Und dass sie sich nicht vorstellen können, dass es ihn wirklich gibt, dass er wirklich da ist, dass er wirklich lebt. Und bis zum Schluss sie immer wieder zweifeln und fragen und skeptisch sind und sagen, das kann nicht sein, das geht gar nicht. Wir haben gesehen, wie er gestorben ist. Er wurde von Römern ans römische Folterinstrument, ans Kreuz genagelt und beerdigt. Und die Leiche wurde in ein damals übliches Höhlengrab gelegt. Wir haben das mitbekommen. Das geht gar nicht, dass er leibhaftig in einer ganz neuen Form, aber leiblich, wieder auferweckt wurde, das erlebt. Und immer wieder zieht sich das durch, dass hier etwas passiert ist, was Menschen noch nie erlebt haben, was alle Erwartungen durchbricht. Und dieser Ausruf, der Herr ist auferstanden, Christus lebt. Das ist ein Satz, der die ganze christliche Bewegung gestartet hat, vor 2000 Jahren. Und es ist kaum zu erklären, wie das sein konnte, wenn es nicht wirklich wahr wäre. Denn die Jünger, die waren ja traurig, die waren ja frustriert. Auch die beiden hier, die nach Emmaus, das ist so ein kleines Dorf, 12 Kilometer entfernt von Jerusalem, die da waren da unterwegs und die waren traurig und hatten alle ihre Hoffnung verloren. Auch die anderen waren zutiefst frustriert. Und das ist eben dieser Undercover-Boss-Effekt, dass sie ihre Frustration dann mit dem der Person teilen, mit der sie unterwegs sind, um die es geht. Wie ist es zu erklären, dass diese Jünger, ist ein anderes Wort für Schüler oder Anhänger, dass diese Anhänger von Jesus, diese Schüler, dass die dann umschlagen von einer völligen Frustration und Hoffnungslosigkeit in einen leidenschaftlichen Mut, in eine Vision für ihr Leben, in einen Sinn für ihr Leben, mit dem sie durch die ganze Welt ziehen, ausgegangen von Jerusalem, ganz Kleinasien bis nach Rom und Spanien und weiter und schließlich über lange Zeit über die ganze Welt, mit dieser Botschaft, dass es einen Jesus gibt, dass er auferstanden ist und dass er lebt. Wie ist das zu erklären, wenn es nicht wirklich stimmen würde? Das heißt also, hier haben wir eine Situation, man merkt, wie seltsam das alles ist, was da passiert. Man merkt, man kann das nicht einfach so kontrollieren und planen und in Kästen packen, wie wir das gerne so systematisch haben, sondern das sprengt alles, was Menschen erwarten. Und Wenn es zutrifft, dass es diesen Jesus gibt und dass er lebt, dann bedeutet das, er hat die Macht über den Tod. Dann bedeutet das, dass er hat auch die Kraft, dich wieder aufzuerwecken. Er hat die Macht, dich durchzuführen durch den Tod und dir ein Leben zu schenken für immer, was mit ihm in Ewigkeit ist. Und das ist eine Perspektive, die klingt jetzt so dahergesagt, aber das ist eine unglaubliche Hoffnung, die Jesus dadurch für dich und für mich hat. Wenn wir uns überlegen, wovor wir so alles Angst haben und was uns so alles vorschwebt, dann ist irgendwie hinten im Hintergrund so eine ganz tiefe Angst, ist, dass wir mal sterben. Das ist jedenfalls meine Überzeugung, dass wir irgendwann mal einfach nicht mehr da sind. Und wenn ich mir vorstellen würde, das wäre es gewesen, ich hätte keine Hoffnung mehr und ich wäre sehr gefährdet, mir was anzutun. Wenn ich nicht wüsste, wenn ich nicht überzeugt wäre, dass es tatsächlich eine Hoffnung gibt und dass Jesus stärker ist sogar als der Tod und dass er mich mitnimmt. Aber davon hatten sie keine Ahnung und das konnten sie nicht begreifen, erst als er mit ihnen das Brot brach und sie eingeladen hat an den Tisch und mit ihnen zusammen das teilte, dankte und diese Mahlzeit feierte. Da erkannten sie ihn. Jetzt wollen wir die Geschichte nochmal hören in einer freien Interpretation der Bibelbeutlinge-Gruppe, der Bibelgruppe der Gemeinde für die Teenies. Mats ab, bitte.
Am selben Tag gingen zwei von den Jüngern von Jesus von Jerusalem nach Emmaus. Unterwegs unterhielten sie sich über alles, was geschehen war. Da kam Jesus, gesellte sich zu ihnen und ging mit ihnen weiter. Aber sie erkannten ihn nicht. Sie waren wie mit Blindheit geschlagen.
Was ist denn los mit euch?
Du bist wohl der Einzige, der nicht weiß, was hier los ist.
Was ist denn los?
Ja, dieser Jesus von Nazareth, der wurde von unseren Priestern ans Kreuz nageln lassen. Der ist jetzt tot und wir dachten, er sei der Retter.
Er war ein Prophet in Worten und Taten.
Da kamen sie in Emmaus an und es wurde langsam Abend.
Du willst schon gehen?
Nein.
Ja gut, dann komm doch mal jetzt mit uns rein und isst was. Es wird ja gleich dunkel.
Ich habe auch Hunger.
So nahm er drin das Brot, sprach das Dankgebet und das Brot ins Wasser.
Plötzlich erkannten sie ihn.
Plötzlich verschwand er mitten vor ihren Augen.
Wir wussten es doch schon die ganze Zeit, dass er das war. Tief in unserem Herzen.
Sofort gingen sie wieder nach Jerusalem und versammelten sich mit den anderen Jüngern. Da riefen alle zusammen.
Er ist doch nicht tot.
Ja, er lebt.
Er hat sich gezeigt.
Simon.
Plötzlich trat Jesus vor sie, aber sie erschraken, denn sie dachten, es wäre ein Geist.
Ein Geist!
Nur kein Geist! Ein Geist hat doch kein Fleisch und keine Knochen.
Ich bin Jesus.
Was? Das geht gar nicht.
Jesus ist doch, das geht. So, habt ihr was zu essen hier?
Nein!
Was denn?
Hände, Füße.
Also, ja, ich hab Hände und Füße, ihr könnt die anfassen, da sind meine Löcher drin, von den Nägeln.
Dann hatte er Hunger und sie gaben ihm gebratenen Fisch und er aß es vor ihren Augen.
Großartig, total klasse. Also ich finde, das ist schon fast reif, also für so ein Hörspiel aller drei Fragezeichen, das aufzuführen oder weiter zu verbreiten. Ganz, ganz toll. Total klasse, besonders auch der Jubel, richtig authentisch. Ja, er lebt, er ist doch nicht tot und es war ein großes Applaudieren. Und so ähnlich stelle ich mir das auch wirklich vor. Also total klasse. Ein Schlüsselsatz oder der Schlüsselsatz schlechthin in dieser Geschichte ist, die eine Jüngerin namens Marlene hat es ausgesprochen, wir wussten es doch schon tief drin in unserem Herzen, ja, dass er es ist. Anders gesagt, brannte nicht unser Herz. Und darum geht es, dass unser Herz brennt für Jesus und dass dein Herz brennt, dass du angesteckt wirst von dieser Geschichte dazu, auch dich zu öffnen für Gottes Wort. Das ist das eine, was geschieht bei diesem brennenden Herzen, was die erfasst und wo sie auf einmal eine ganz neue Vision für ihr Leben kriegen. Das eine, was passiert ist, sie öffnen sich für die Bibel. Sie öffnen sich, damals gab es das Alte Testament nur, aber dafür öffnen sie sich. Er erklärt ihnen, dass beim Spaziergehen, dass diese ganzen Geschichten zusammenhängen, dass es einen Zusammenhang gibt der ganzen biblischen Texte und Dokumente und dass dieser Zusammenhang letztendlich aussieht wie er selber, wie Christus. Das ist der Zusammenhang, der innere, tiefe Zusammenhang der biblischen Texte. Und dafür öffnen sie sich und er erklärt es ihnen. Und dann brennt ihr Herz. Das heißt also, wenn es darum geht, dass wir auf ihn zu gehen, so wie er auf uns zugegangen ist, dann fängt es damit an oder dann bete ich darum, dass das geschieht, dass du dich öffnest für sein Wort, dass du dich öffnest für die Bibel und für die biblischen Zusammenhänge. Für mich war das eine sehr wichtige Entdeckung, dass es so etwas überhaupt gibt wie eine größere Geschichte als nur mein eigenes Leben. Das war für mich unglaublich wichtig als Jugendlicher. Da habe ich ein gutes Leben gehabt und irgendwie Spaß und Party und Freunde und Schule und was es alles gab im Leben. Aber ich hatte auch eine Sehnsucht nach irgendeinem Sinn, der größer ist als nur mein eigenes Leben. Ich wusste es damals nicht, ich hätte es so nicht gesagt, aber im Nachhinein ist mir das klar geworden. Und dann habe ich festgestellt, es gibt diese Geschichte Gottes, diese größere, und da nimmt er dich mit rein und da nimmt er mich mit rein und da nahm er die beiden mit rein, indem er ihnen diese Geschichte erklärte und zeigte. Und das Schöne ist, dass sie das ja gar nicht erkennen. Sie wissen ja nicht, dass er es ist. Aber er erkennt sie. Und er weiß, wer sie sind. Und er geht mit ihnen. Und ich bin überzeugt davon, dass dieser Jesus, dass der heute noch genauso auch jeden von uns kennt. Und wenn wir ihn auch nicht kennen oder wenn unsere Nachbarn ihn nicht kennen, dann kennt er sie. Und dann sieht er sie an. Auch wenn sie ihn ansehen und gar nicht verstehen, gar nicht wissen, dass er da ist. Aber er sieht sie. Und er verleiht ihnen dadurch Ansehen. Er verleiht ihnen dadurch Würde. Er verleiht ihnen dadurch Anerkennung und Annahme. Also Jesus erkennt sie, aber sie erkennt ihn nicht. Und das ist eine Wahrheit, die wir hier sehen, die sehr spannend ist, finde ich, weil wir uns darüber dann auch noch austauschen können, wie das persönlich in unserem Leben ist, wie wir das erlebt haben, dass wir unterwegs sind in unserem Alltag, dass wir unser ganz normales Leben leben, aber dass wir in verschiedenen Punkten feststellen, Jesus ist dabei. Wo haben wir das erlebt? Wie haben wir das erlebt? Das wäre so die Austauschfrage nachher für die Gesprächsgruppen. Für mich war das eben halt dieses größere Bild und dieser Sinn, der in mein Leben gekommen ist, durch die Beschäftigung mit der Bibel, mit den biblischen Texten, den ich verstanden habe. Und was ist das Bild und was ist die Geschichte, in der du lebst? Das ist die Frage. Das Schöne ist, dass Gott erlösend in Zeit und Raum hineinwirkt und dass er selber hier vorbeigekommen ist und dass er selber hier auf dieser Erde gelaufen ist. Gott ist aktiv, Gott wirkt und er möchte gerne diese Erde neu machen. Er kommt selbst vorbei und zwar zu jedem auch auf seine Weise. Jetzt habe ich hier da hinten so einen Tisch und da sind so ein paar Zettel drauf und so ein paar Zahlen. Und das können wir gleich mal, wenn wir nach dieser Erklärung der biblischen Geschichte, wenn wir danach eine Gebetszeit noch machen, dann können wir da mal hingehen und können uns die mal angucken und vielleicht so ein paar Punkte miteinander verbinden. Als Meditation, als Gebetszeit, dass Gott die Punkte in unserem Leben miteinander verbindet und die Punkte der Weltgeschichte verbindet. Also, dabei an die eigene Geschichte denken und daran denken, dass Gott eine ganz große Geschichte für uns hat, die er uns mit reinnimmt. Er verbindet die Punkte meines Lebens und deines Lebens miteinander. Das ergibt ein gutes Bild zusammen. Also, ich hoffe mal, dass es ein gutes Bild gibt. Wir werden die dann nachher mal angucken, ob die erkennbar sind, was es dann für ein Bild ergibt. Aber es ist doch total faszinierend, finde ich, dass beide ihn nicht erkennen und mit ihm reden, aber er sie erkennt. Und er kommt zu ihnen. Und so kommt er auch zu dir, so kommt er auch zu mir, zu uns. Besonders wird das deutlich bei dieser Station, dem Abendmahl. Da bitte ich gleich, euch nach vorne zu kommen oder euch zu verteilen im Raum. Und es gibt hier niemanden, der das leitet, sondern wir werden das so machen, dass man sich einfach selber gegenseitig das Brot und den Traubensaft reicht. Und dann kann man sich gegenseitig segnen und kann man sagen, Christi Leib für dich gegeben, Christi Blut für dich vergossen. Und so in einfach ganz natürlichen Gruppen, die sich bilden, das zusammen in einer Gebetsatmosphäre teilen. Und dann ist die Verheißung da, dass Christus in einer persönlich lebendigen Weise, in einer verdichteten Weise anwesend ist. Unsichtbar, in unserem Fall jetzt unsichtbar, aber genauso lebendig und persönlich wie in der Geschichte. Und er möchte, dass wir gerne auch Zeit mit ihm verbringen. Darauf weist dieser Vers 29 hin in der Geschichte, dass sie sagen, bleib doch bei uns. Sie wollen nicht, dass er weggeht. Sie haben auch eine Sehnsucht danach, dass er bei ihnen bleibt. Dass er ihnen mehr erklärt. Dass seine Gegenwart sie weiter begleitet. Also, dieser Jesus, der ist heute jetzt unsichtbar. Aber viele von uns haben das erfahren. Viele Christen auf der ganzen Welt haben das erfahren, dass er genauso real ist und genauso lebt und genauso seine Auswirkungen auch spürbar sind und erfahrbar sind in unserem Leben, wie bei diesen beiden Wanderern. Eine letzte Station haben wir da hinten noch, und zwar sind da einfach so ein bisschen Anregungen, mal ein paar Naturmaterialien anzugucken, anzufühlen, anzufassen, zu riechen, und das als Hinweis zu nehmen auf einen, ja, unwahrscheinlich intelligenten, schöpferischen Geist, der hinter allem steckt. Also für Menschen, die Jesus vertrauen, kann das eine Hilfe sein, Gott anzubeten. Für Menschen, die Jesus nicht kennen, kann das ein Hinweis sein. Kann sagen, aha, ich gucke mir das an, ich betaste das, wie sieht die Struktur aus, ein Stein ist da, ein Stück Rinde ist da. Vielleicht ist es nicht einfach nur Materie, vielleicht ist es auch ein Wegweiser für mich. Aber es kann dich verändern, und ich wünsche mir, dass heute Morgen das nicht nur ein Gottesdienst für dich ist, sondern ich wünsche mir, dass hier etwas passiert mit dir, etwas, was eine positive Veränderung ist. Dass wir nicht zurückkehren in unser Leben wie immer, sondern dass der auferstandene Christus auch uns findet. Und dass wir ja ihn uns umdrehen, ihm gegenüber und auch ihm die Hand ausstrecken. Wir können das tun am Abendmahl oder bei dem Gebetsmahl nach Zahlen oder dort an der Stelle. Wir verteilen uns gleich hier im Raum und danach schließen wir den Gottesdienst ab und gehen in die Gesprächsgruppen. Du bist eingeladen, halte Zwiesprache mit ihm und ja, bemerke seine Gegenwart in deinem Leben und seine Auswirkung in deinem ganz normalen Alltag, wo er mit dir unterwegs ist. Amen.